Unsere Welt. Was hat sich geändert, seit mein Onkel in Pension ist? Viele positive Entwicklungen haben sich durchgesetzt. Wir wissen um die Vorteile agilen Arbeitens, mittlerweile auch um einige Nachteile, sind weg von allzu hierarchischen Strukturen, wissen, dass die Zusammenführung Einzelner zu einem heterogenen Ganzen einen Mehrwert bietet. Wir arbeiten in Teams, denken je nach Bedarf divergent oder konvergent, sind kreativ, logisch und analytisch wie die Summe der Einzelnen. Für uns wichtig, das Miteinander. Leben wir im Business noch das gleiche Miteinander? Das zu Beginn des Kapitels zuerst genannte Merkmal, der Handschlag, ist definitiv raus. An einen Geschäftsabschluss mit Handschlag ist heutzutage nicht mehr zu denken. Die Gespräche finden am runden Konferenztisch statt, nicht abends in einem Restaurant. In der Mitte des Tisches kein Wein, sondern hübsch angerichtet auf einer Serviette Wasser, Orangensaft, Apfelschorle und die Schokoladenkeksmischung aus dem Supermarkt. Es wird protokolliert, dem Justiziar vorgelegt und unterschrieben. Woher dieses in Relation zur langen Handelsgeschichte der Menschheit als plötzlich benennbare Bedürfnis nach Absicherung kommt, wissen höchstens die Vertragsanwälte. Dass aber koordinierende und kontrollierende Verträge unter Umständen nicht nur positive Auswirkungen haben, sondern auch dazu führen können, dass sich unser soziales Gehirn beleidigt zurückzieht, sollten wir zumindest nicht vergessen. Auch in der Wissenschaft wird diskutiert, dass solche Verträge einen Kreislauf von Vertrauen und Gegenseitigkeit unterbrechen können, die intrinsische Motivation zur Zusammenarbeit untergraben, einen Schwerpunkt auf Wachsamkeit legen und emotionale Bindungen zwischen den Partnern belasten können. Lumineau, 2014. Nicht nur der Handschlag hat sich aus der Geschäftswelt verabschiedet. Auch die enge Verbundenheit mit dem Unternehmen, für das man arbeitet, scheint den Rückzug angetreten zu haben. In den Medien wird das Schwinden der Verbundenheit der Generation Z zugeschrieben. Einer neuen Generation junger Arbeitnehmer, der nur wenig Verbundenheit und Loyalität und ein hoher Fokus auf die eigene Autonomie und die eigene Weiterentwicklung nachgesagt wird. Einer Generation, so heißt es, die den Arbeitsalltag dem eigenen Alltag anpassen möchte und nicht umgekehrt. Einer Generation, die sehr gut zugehört hat, als Mediziner und Wissenschaftler darauf hingewiesen hatten, dass Stress schädlich für das Gehirn und die Psyche ist. Die, irgendwie auch zu Recht, daraus gefolgert haben könnte, dann müsse man sich eben den Stress vom Leibe halten. Andere argumentieren, es sei gar nicht die Generation Z, die sich durch diese Eigenschaften auszeichne, sondern unsere Gesellschaft. Der Soziologe Martin Schröder hält fest, dass junge Menschen schon immer weniger motiviert für Arbeit waren und dass die derzeitige Entwicklung keine Erscheinung der Generation sei, sondern uns alle betreffe. Wir sind alle weniger motiviert als früher. Und, was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, auch andere Generationen hatten in ihrer Jugend ihre Vorstellungen und Ideale, aber die Bevölkerungsentwicklung bringt die nun in den Arbeitsmarkt eintretenden jüngeren Menschen in eine extrem gute Verhandlungsposition. Sie können sich viele Bedingungen aussuchen. In vielen Punkten verdient sie Verständnis, die Generation Z. Sollen wir also pessimistisch sein? Sollen wir uns alle und insbesondere die Generation Z als gesättigte Arbeitsmarktteilnehmer sehen, deren Verhandlungsposition und die damit gestiegenen Ansprüche an den Arbeitsmarkt uns mit einer Unverbundenheit und Illoyalität ausstatten? Oder sollen wir gar in Erwägung ziehen, dass die beobachtete Unverbindlichkeit eine grundsätzliche Veränderung ist, die Menschen dieser Generation oder auch uns alle betrifft, und die nicht nur auf den Arbeitsmarkt bezogen ist? Neigen wir weniger zur Verbundenheit und Synchronität, mehr zur Autonomie als vorherige Generationen? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch eine Zunahme der Neigung zur Verbundenheit, die wir hier beobachten können. Ein Mehr an Miteinander, das von der neuen Generation eingefordert wird. Ein Mehr an Miteinander auf Augenhöhe. Ein stärker ausgedrücktes Bedürfnis nach menschlicher Verbundenheit in Abgrenzung zu den zuvor üblichen autoritär geprägten Arbeitsverhältnissen. ein Wunsch nach mehr Wertschätzung und, ja, auch Perspektiven. In einer Umfrage gaben Angehörige der Generation Z als häufigsten Grund für einen möglichen Arbeitsplatzwechsel an, dass das eigene Feedback nicht gehört werde. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass sie sich drücken wollen vor Einsatz und Verantwortung, dass sie eine egozentrische und illoyale Haltung gegenüber ihren Arbeitgebern haben, sondern dass sie schlicht und einfach mitgestalten und mitentscheiden wollen. Und dann, wenn sie dies können, durchaus bereit sind, ihre Power und Loyalität in das Unternehmen einzubringen. Ob große Unternehmen auf einer solchen Grundlage funktionieren könnten und ob es Kompromisslösungen geben kann, die den Einfluss der neuen Arbeitsmarktgeneration vergrößern kann, das sind sicherlich Fragen, die von anderen beantwortet werden müssen. Unsere Arbeitswelt hat sich verändert. Die Pandemie hat die Entwicklung ein wenig beschleunigt. Homeoffice, flexibles Arbeiten, keine lästige Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am Morgen und auch die Waschmaschine kann laufen und zwischen zwei E-Mails entleert werden. Aber auch irgendwie niemals Feierabend, der Arbeitstag hat kein natürliches Ende und die Kollegen fehlen auch. Aus der Forschung. Ob das Arbeiten im Homeoffice ebenso effizient ist, ob es eine ebenso hohe Produktivität und Leistung hervorbringt wie das Arbeiten im Büro, wird seither intensiv untersucht. Und wie so oft findet man, nicht überraschend, dass die Angelegenheit so einfach nicht ist und von vielen Faktoren abhängt, zum Beispiel von der Art der Arbeit, der Branche und natürlich der häuslichen Umgebung. Während der Pandemie wurden zahlreiche Erkenntnisse über die Auswirkungen des Arbeitens im Homeoffice gesammelt. Hiernach erlebten die meisten von uns das Arbeiten zu Hause und den Austausch in Videokonferenzen zunächst als entlastend. Im Verlauf der Pandemie änderte sich das Bild. Beschäftigte empfanden das Homeoffice zunehmend auch als Belastung. Einer Studie zufolge vermisste fast die Hälfte eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. 3/4 der Befragten vermissten den direkten Kontakt zu Kollegen. Bei einigen führten die langen Phasen des Homeoffice zu psychischen Belastungen. Die Beschäftigten fühlten sich allein und isoliert. Das psychische Wohlbefinden in der Arbeitswelt hat sich während der Pandemie verschlechtert. In einer Studie gaben 25% der Befragten an, dass sich ihre Arbeitsmotivation und auch der Zusammenhalt in der Belegschaft verschlechtert habe. DPTV 2023. Menschen unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen und in ihrer Arbeitsweise. In einer kürzlich durchgeführten Befragung von Arbeitnehmern aus Deutschland waren 60% der deutschen Beschäftigten der Meinung, es sollte ein gesetzliches Recht auf Arbeiten von zu Hause geben. Würden Arbeitnehmer, die derzeit hybrid arbeiten, dazu verpflichtet, Vollzeit im Büro zu sein, würden 4 von 10 entweder direkt kündigen oder sich nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen. Allerdings vermutet die Hälfte der in dieser Studie befragten leitenden Angestellten auch, dass der Arbeitsalltag unter dem Homeoffice leide, dass etwa infolge hybriden Arbeitens Zeit für spontanes Feedback fehle. Interessant auch, über 1/3 aller befragten Arbeitnehmenden gaben in der im Juni 2023 durchgeführten Untersuchung an, dass ihr Stresslevel im vergangenen Jahr gestiegen sei. Ob dies mit dem Arbeiten im Homeoffice zu tun hat, konnte durch die Studie nicht beantwortet werden. Eine Veränderung, die sich aus der Pandemie ergeben hat und häufig mit dem Arbeiten im Homeoffice verknüpft ist, ist die Allgegenwart von Videokonferenzen. Man trifft sich nicht mehr im Büro, sondern online. Vorteil? Man spart Wege und bewegt auch denjenigen ins Meeting, der gerade woanders ist. Nachteil? Das Meeting wird gerne auch mal auf den Abend verschoben und kaum einer hat eine gute Ausrede. Ein weiterer Nachteil ergibt sich dann, wenn man diejenigen, mit denen man in einer Videokonferenz verhandeln soll, gar nicht kennt. Wenn etwa die Videokonferenz eine Geschäftsreise ersetzt. Ich frage meinen Onkel, was er von digitalen Verhandlungen halte. Er meint ganz lapidar: Wie soll ich denn auf dem Bildschirm sehen, was der andere im Schilde führt? Damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen und ein potenzielles Problem digitaler Kommunikation identifiziert. Wir können möglicherweise in einer Videokonferenz nicht hinreichend beurteilen, ob wir dem anderen Menschen vertrauen können. Wir sehen seine Gestik nicht, seine Haltung, können seine Körpersprache nicht lesen. Bereits in einem Zusammenhang mit dem digitalen Lernen in der Schule habe ich angemerkt, dass wir unbewusst die Vertrauenswürdigkeit von Menschen beurteilen. Die wissenschaftliche Forschung über diesen Prozess ist kreativ und interessant. Sie zeigt nicht nur, dass wir Bewegungen und nonverbale Signale nutzen, um uns ein Urteil über die Vertrauenswürdigkeit anderer zu bilden, sondern auch, dass wir sogar Roboter im Hinblick auf diese Eigenschaft bewerten. Aus der Forschung. Dass wir auch Bewegungen nutzen, um auf die Vertrauenswürdigkeit und die Kompetenz von Menschen zu schließen, wurde in einer Studie der Universität Wien gezeigt. Die Wissenschaftler übertrugen die Körperbewegungen von Politikern, die eine Rede halten, auf animierte Strichmännchen und ließen diese von Versuchspersonen beurteilen. Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden bestimmte Bewegungen als Merkmale für Dominanz, Kompetenz oder Vertrauenswürdigkeit bewerteten. Menschen scheinen einfache Anhaltspunkte zu nutzen, um soziale Kategorisierungen vorzunehmen. Koppensteiner et al. 2016. In einer US-amerikanischen Studie wurde eine Gruppe nonverbaler Signale identifiziert, die wir nutzen, um uns ein Urteil über die Vertrauenswürdigkeit anderer zu bilden. Die Wissenschaftler argumentieren, dass kein einzelnes Signal für sich genommen eine wesentliche Vorhersagekraft in Bezug auf das Vertrauen besitzt, sondern dass eine Reihe von Hinweisen in enger zeitlicher Nähe ausgesendet werden und zusammengenommen zuverlässige Informationen über die Absichten einer Person vermitteln. In komplizierten Experimenten, in denen sie Menschen real oder online miteinander oder gegen Roboter spielen ließen, konnten sie zeigen, dass dann, wenn Menschen die Gelegenheit hatten, nonverbale Hinweise zu sehen, sie um 37% besser darin waren, die Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers bzw. dessen vertrauensrelevantes Verhalten vorherzusagen. Sie identifizierten als relevante Signale Handberührungen, Gesichtsberührungen, verschränkte Arme und das Weglehnen. Keiner dieser Hinweise konnte isoliert betrachtet zur Vorhersage genutzt werden. Wurde jedoch der Mittelwert des Auftretens der vier Hinweise beachtet, so konnte daraus abgeleitet werden, je häufiger eine Person diese Hinweise äußerte, desto weniger vertrauenswürdig war ihr Verhalten. Ihr wurde im Spiel nur wenig vertraut und sie selbst vertraute wenig. Weitere Versuche unter Einsatz eines Roboters, Nexi, bestätigten die Annahmen. Wenn Nexi diese nonverbalen Signale ausdrückte, wurde sie ebenfalls als weniger vertrauenswürdig eingestuft. Die Ergebnisse zeigen nicht nur, dass wir ein bestimmtes Set an nonverbalen Signalen nutzen, um auf die Vertrauenswürdigkeit anderer Menschen zu schließen, sondern auch, dass der menschliche Verstand auf vertrauensrelevante Signale, die von humanoiden Robotern ausgesendet werden, auf die gleiche Weise reagiert wie auf ähnliche Signale von Menschen. Destino et al. 2012. Wir beurteilen über nonverbale Signale unbewusst die Vertrauenswürdigkeit von Menschen. Gleiches gilt für die Persönlichkeit und die Kompetenz von Menschen. Unbewusst beurteilen wir den anderen und nehmen das Ergebnis dieser Beurteilung als Bauchgefühl wahr. Bereits in einem vorherigen Kapitel hatte ich in Frage gestellt, ob uns diese unbewusste Überprüfung gelingen kann, wenn uns in einer digitalen Begegnung Gestik, Haltung, Bewegungen und direkter Blickkontakt fehlen. Sagt das Gegenüber die Wahrheit? Ist der Mensch kompetent genug, die anstehende Entscheidung zu treffen? Hat er das Expertenwissen, das er vorgibt zu haben? Kann ich mich auf seine Verbindlichkeit und Loyalität verlassen? Ist er gewissenhaft genug? Die eben zitierte Studie zeigt, wenn wir die Gelegenheit haben, nonverbale Hinweise zu sehen, gelingt es uns wesentlich besser, das Gegenüber zu beurteilen. Dies sollten wir nicht vergessen, wenn wir in Videokonferenzen mit anderen Menschen verhandeln. Unser soziales Gehirn hat in der Online-Schaltung ein eingeschränktes Gesichtsfeld.